ARD Sounds.
Dieses Jahr, am 28. Februar 2026, eröffnet die Tagesschau ihre Sendung mit einer Eilmeldung.
Eskalation im Nahen Osten. Am Morgen haben Israel und die USA mit Luftangriffen auf Iran begonnen. Explosionen waren in Teheran und anderen Städten zu hören und zu sehen.
Die USA haben, obwohl Donald Trump in seinen Wahlkampfsreden versprochen hat, es nicht zu tun, einen weiteren Krieg begonnen. Aber warum? Was ist die Vorgeschichte von all dem, was wir aktuell so präsent immer wieder in den Nachrichten hören? Wie konnte es passieren, dass die USA und der Iran von verbündeten Freunden zu erbitterten Feinden wurden? Freundinnen und Freunde des Wissens, es ist wohl das Thema aktuell, das die Welt mit am meisten beschäftigt, der Iran-Krieg. Wie letzte Woche beschrieben, könnten wir hier unmöglich alles, was dazu wichtig ist, in eine einzige Folge packen. Dafür ist auch die aktuelle Lage zu dynamisch. Um den Konflikt aber zu verstehen, ist es extrem wichtig, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Wieso das anfänglich diplomatische Verhältnis zwischen den USA und dem Iran eigentlich lange gut ist, wie es dann kippt, was Großbritannien sowie Israel mit all dem zu tun haben und warum sich die Lage jetzt in den letzten Jahren so extrem zugespitzt hat. Das alles klären wir heute, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1: Ein eigentlich guter Start. Zu Beginn dieser Folge springen wir in das Jahr 1883, also fast 150 Jahre zurück. Damals heißt der Iran noch Persien. Das Land ist auch noch etwas größer als heute und es nähert sich gerade den USA an. Also nicht geografisch, aber diplomatisch. Es entsteht sogar eine richtige, echte Verbindung. Also die USA schicken Gesandte nach Teheran. Das ist sowohl damals die Hauptstadt von Persien als auch heute vom Iran. Diese Gesandten sollen unter anderem dafür sorgen, dass man den Handel zwischen den beiden Staaten fördert. Also, dass man so ein bisschen versteht, wie sind kulturelle Unterschiede beschaffen, was macht den einen aus, was den anderen, und dass man einfach verbindet, was man wirtschaftlich für Vorteile miteinander haben könnte. Persien macht das damals übrigens genauso. Die schicken auch ihre Botschafter nach Washington. Wenn so etwas passiert, also auch heute noch, ist das immer ein sehr, sehr großes Zeichen, also dass sich beide Länder extrem respektieren und auch unbedingt miteinander Handel treiben wollen. Und das persische Volk ist auch extrem glücklich darüber. Sie betrachten die Vereinigten Staaten von Amerika als eine Art Vorbildsfunktion. Also sie sind sehr, sehr beeindruckt von dem, was da passiert. Vor allem wirtschaftlich, demokratisch, also politisch und natürlich auch, was den technischen Fortschritt angeht. Würde man zu der Zeit aber in Persien auf die Straße gehen und fragen, welche Länder mögt ihr denn nicht so gerne, dann würden einige antworten Großbritannien und Russland. Die beiden Länder versuchen nämlich damals intensiv Einfluss in Persien zu gewinnen. Sie haben es vor allem auf die zahlreichen Tabakfelder, auf Eisenerzminen und natürlich, wie so oft, wie eigentlich wirklich fast alle Konflikte, die im Nahen Osten ausgetragen werden, auch auf die persischen Ölvorkommen abgesehen. So kommt es damals im 19. Jahrhundert dazu, dass sowohl Großbritannien als auch Russland beginnen, die Grenzgebiete, also die Länder um Persien herum, mit Soldaten zu besetzen. Sie drohen dann der persischen Regierung sogar militärische Konsequenzen an, wenn sie die geforderten Rohstoffe nicht zu sehr günstigen Konditionen an sie verkaufen. Also de facto eine wirtschaftliche Erpressungssituation. In dieser Zeit werden also auch daher die USA immer wichtiger für das Land, das sich übrigens im Jahr 1935 umbenennt. Der alte Name Persien wurde nämlich vom alten Griechenland vergeben. Es fühlt sich also für viele Menschen so an, als hätten sie ihn nicht frei gewählt. Also entscheiden sie sich für einen neuen, einen eigenen Namen und nennen sich den Iran. Das bedeutet übersetzt Land der indo-iranischen Stämme. Das ist eine Anspielung auf die Menschen, die schon vor Tausenden von Jahren in dem Gebiet gelebt haben. Es soll also alle Völker inkludieren. Dann folgt, wenige Jahre nach der Umbenennung des Landes, der Zweite Weltkrieg. Und der wird nicht nur für unzählige Ereignisse, die wir in diesem Podcast schon besprochen haben, sondern auch für diese Folge hier sehr wichtig. Vor allem das, was danach geschieht. Russland ist ja mittlerweile Teil der Sowjetunion und steht sich drohend mit den USA gegenüber. Der Kalte Krieg beginnt. Und mitten in diesem Konflikt gibt es auch zahlreiche wichtige Drittstaaten. So auch der Iran. Warum, fragt ihr euch vielleicht? Dazu schauen wir uns mal eine damalige Karte an. Die findet ihr auch als Nummer 1 in den Shownotes. Und wie ihr sehen könnt, wenn ihr etwas reinzoomt, grenzt der Iran, der auf der Karte noch als Persia, also Persien, dargestellt ist, der grenzt an beide Seiten des Kalten Krieges. Im Westen an die Türkei, die damals die USA unterstützen, und im Norden an die UdSSR, also die Sowjetunion selbst. Das ist eine extrem heikle Situation. Und aus amerikanischer Sicht wird daher schnell klar, der Iran darf auf keinen Fall unter sowjetischen Einfluss geraten. Aber nicht nur des Kalten Krieges wegen, sondern auch wegen seiner wertvollen Rohstoffe und natürlich der einen Ressource, die in dieser Zeit der Menschheit immer, immer, immer wichtiger wird. Ihr hört es hier, Tropfen, richtig, Öl. Davon gibt es riesige Mengen im Iran. Doch das Land profitiert davon nicht so wirklich. Denn durch einen ziemlich unfairen Deal wird ein großer Teil des Öls seit 1901, also seit mehr als 40 Jahren, von Großbritannien gemanagt. Dieser Deal, dieses Abkommen, besagt, dass Großbritannien damals nach Öl suchen darf. Wenn es etwas findet, darf es einen Großteil davon behalten. Und die ersten Jahre verläuft die Suche zwar erfolglos, doch dann finden und fördern sie es tatsächlich. Sie bauen sogar gigantisch große britische Anlagen. Und als Gegenleistung bekommt der Iran etwa 16% des Gewinns. Muss man sich kurz vorstellen, 16% von dem, was im eigenen Land gefunden wird. Und natürlich wollen die USA an der Stelle nicht einfach nur ein guter Freund für den Iran sein. Im Hinterkopf haben sie natürlich auch diese Ölvorkommen. Dann kommt ein neuer Herrscher im Iran an die Macht, ein sogenannter Schah, also so nennt man die dortigen Herrscher. Und unter dem blüht die Freundschaft nochmal so richtig auf. Ihn kennen wir auch schon, und zwar aus Folge 73, als es um die RAF ging. Sein Name Mohammad Reza Pahlavi. Er kommt an die Macht, nachdem sein Vater abdanken muss, und er kommt direkt in eine sehr, sehr chaotische Zeit. Die Bedingungen im Iran sind sehr unsicher. Und inmitten dieser Unsicherheit sucht Pahlavi direkt gezielt die Nähe zum Westen, vor allem zu den USA. Er sieht in einer Modernisierung des Irans die Lösung für alle Unsicherheiten. So entwickelt sich zwischen Pahlavi, also dem Iran, und den USA eine sehr, sehr enge Partnerschaft. Und natürlich, wie eben schon angesprochen, machen das beide Parteien nicht einfach nur aus "Och, den mag ich", sondern na klar, sie verfolgen jeweils eigene Interessen. Es kommt zu einem richtigen Deal. Die USA unterstützen den Iran finanziell, helfen beim Aufbau von Verwaltung und Wirtschaft, alles nach westlichem Vorbild. Gleichzeitig liefern sie auch Waffen, bilden Soldaten aus und stärken so das iranische Militär. Als Gegenleistung bietet der Iran den USA an, dass sie dort bei ihnen quasi vor der Haustür Geheimdienststützpunkte aufbauen dürfen, um vor allem sowjetische Raketenstarts und Funksprüche zu überwachen. Das Verhältnis zwischen den beiden Staaten gestaltet sich in den ersten Jahren als sehr stabil. Doch dann beginnt sich im Iran etwas zu ändern. Etwas, das dem Westen so gar nicht gefällt. Kapitel 2: Operation Ajax. Wie bereits erwähnt, ist die Anfangszeit von Schah Pahlavi von politischer Unsicherheit geprägt. Und wenn es in einem Land unsicher und chaotisch zugeht, ist das häufig auch die Möglichkeit für neuen Aufstieg. Und so verändert sich auch in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die politische Lage im Iran sehr. Das Land wird von einer Monarchie zu einer konstitutionellen Monarchie. Der Unterschied liegt einfach erklärt darin, dass es jetzt nicht mehr nur einen König, also den Schah, gibt, der das Land regiert, sondern dass jetzt ebenfalls ein Regierungschef gewählt und eingesetzt wird. So gibt es also von nun an einen neuen iranischen Ministerpräsidenten. Und er trägt den Namen Mohammad Mossadegh. Seine Aufgaben drehen sich vor allem um die tägliche politische Arbeit im Land und er vertritt dabei eine klare Haltung. Der Iran soll unabhängiger werden, selbstbestimmter, weg von den USA, von Großbritannien, vom Westen. Ganz zentral wird dabei wieder mal die Ressource Öl. Mossadegh will die Kontrolle über den Rohstoff zurückholen. Wir erinnern uns an den ziemlich unfairen Vertrag mit Großbritannien. So geschieht es 1951 und es ist eine Sache, die jetzt richtig Schwung in die ganze Dynamik hier bringt. Mossadegh unterschreibt ein elementar entscheidendes Dokument. Es trägt die Überschrift „Die Verstaatlichung der iranischen Ölindustrie". Und daran kann man merken, was darin gerade entschieden wurde, nämlich, dass das Öl, das man im Iran ab jetzt findet, auch dem Iran gehört. Die Bevölkerung bricht natürlich sofort in großen Jubel aus, denn die Regierung verspricht, ab jetzt wird der Iran einen wirtschaftlichen Aufschwung erfahren. Also es wird allen besser gehen. Doch etwa 4500 Kilometer entfernt in Großbritannien herrscht absolute Empörung. Mossadegh hat gerade einen bestehenden Vertrag gebrochen, denn eigentlich wurden den Briten die Rechte am iranischen Öl bis ins Jahr 1993 zugesprochen. Jetzt, also mehr als 40 Jahre früher, entscheidet ein Regierungschef also, diesen Vertrag einfach aufzulösen. Großbritannien geht daraufhin so ein bisschen verständlicherweise zum Internationalen Gerichtshof nach Den Haag. Doch beim dortigen Verfahren haben sie keinen Erfolg. Der Gerichtshof sagt, nee, dafür sind wir in der Form nicht zuständig. Es würde also ein sehr, sehr, sehr komplexes Verfahren auf Großbritannien zukommen. Sie müssten sich bei unterschiedlichsten Stellen melden und höchstwahrscheinlich ist die ganze Sache so komplex, dass es ziemlich viele Jahre dauern würde, bis man einen tatsächlichen Konsens findet. Also gewähren sie dem Iran, das eigene Öl zu behalten. Wenn man jetzt denkt, das ist aber lieb von denen. Ja, das ist es auch, wenn da nicht die Sache mit den Seewegen wäre. Denn die Briten haben damals ja eine der größten Seemächte der Welt. Also blockieren sie einfach die Wege raus aus dem Land. Also wenn der Iran Öl verkaufen will, haben sie da eigentlich so gut wie keine Chance. Des Weiteren macht Großbritannien dem Iran auch den Abbau des Öls sehr schwer, indem sie Technik sabotieren und Experten abziehen, die sie selbst dort vor Ort hatten. Und als selbst danach, also durch all diese Dinge, der Iran noch immer nicht zurücktritt von diesem neuen Vertrag, wählt Großbritannien die finale Eskalationsstufe. Sie überzeugen die USA, die ja eigentlich so lange Verbündete des Irans waren, dass der neue Präsident, also Mossadegh, eine Riesengefahr darstellen würde. Sie sprechen nicht nur über das Öl, sondern auch, dass sie Informationen hätten, dass es enge Verbindungen zur Sowjetunion, also zu den Kommunisten gibt, dass unter Umständen so der Iran ein Verbündeter der Sowjetunion werden könnte. Und aus all diesen Gründen entsteht dann eine gewisse Panik in den USA. Wir haben ja schon mal über die Kuba-Krise gesprochen in Folge 2. Das sind alles so Dinge, die dafür sorgen, dass sie unbedingt handeln müssen. Und so startet dann die Operation Ajax oder Operation Ajax im Deutschen. Und das ist eine ziemlich heftige Operation. Und sie ist gar nicht jetzt, wenn man so denkt, erstmal an Kampfhandlungen geknüpft, sondern viel psychologischer, denn Großbritannien und die USA beginnen den Frieden im Iran, also die Stabilität, die sich das Land in den letzten Jahren immer weiter so ein bisschen sichert, massiv zu stören. Sie heuern ihre eigenen Geheimdienstagenten, also die der amerikanischen CIA und des britischen MI6 an, um Unruhen zu stiften. Getarnt als iranische Staatsbürger zerstören sie Fenster, zetteln Schlägereien an, sorgen für Demonstrationen. Sie wollen, dass der Iran im Chaos versinkt und sie wollen, dass die Bevölkerung denkt, Mossadegh wäre schuld daran. Immer wieder kommt es so zu schweren Auseinandersetzungen und am Ende des Tages funktioniert Operation Ajax tatsächlich. Denn sowohl der Schah, Pahlavi, der ja immer noch an der Macht ist, und auch der Ayatollah, das ist ein sehr hoher religiöser Rang im Islam, die beiden sind überhaupt nicht glücklich über die Entwicklung im Land. Sie sehen die Demonstrationen, sie wissen natürlich nicht, dass sie von Geheimdiensten unterwandert und provoziert wurden, aber so durch all diese Dinge kommt es dann zum Verrat. Kapitel 3. Der Putsch. Es ist August 1953. Mohammad Mossadegh spürt, dass Unruhe in der Luft liegt. Immer wieder erreichen Gerüchte ihn, Berichte über Pläne, über einen Verrat an ihm. Er sieht die ganzen Demonstrationen, bekommt auch immer wieder mit, dass er zum Schuldigen gemacht wird für die gesamte Situation. Mossadegh versucht in der Zeit, sich daraus nichts zu machen. Er konzentriert sich darauf, weiterzuarbeiten, das Land zu stabilisieren. Doch dann, am 15. August, klopft es an seiner Tür. Als Mossadegh sie öffnet, weiß er sofort, was das alles zu bedeuten hat. Es passiert also tatsächlich. Er hatte nicht geglaubt, dass es so schnell gehen würde, aber vor ihm steht ein iranischer Offizier mit dem Auftrag, ihn zu verhaften. Als die Handschellen klicken, denkt er noch, dass die Situation weiterhin unter Kontrolle sei. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße, demonstrieren offen gegen Mossadegh, fordern sein Abdanken. Teilweise sind sie unzufrieden wegen seiner Politik. Viele sind beispielsweise empört darüber, dass er die Kontrolle über das Militär haben möchte, die eigentlich ja bei Shah Pahlavi liegt. Und wenn man sich so mitten dieser Demonstrationen aufhalten würde, könnte man das Gefühl bekommen, ja, die sind wirklich alle sauer auf Mossadegh. Doch was ganz viele eben nicht wissen, ein großer Teil der Demonstrierenden ist gar nicht echt. Es sind nachweislich entweder Agenten der Geheimdienste selbst oder Personen, die von diesen extra dafür gekauft oder angeheuert wurden, Chaos zu stiften. Und so kommt es tatsächlich zum Putsch. Das bedeutet, dass die iranische Regierung gestürzt wird, also dass Mossadegh vor ein Militärgericht kommt. Dort verteidigt er sich natürlich und sagt, er hat nur im besten Wille des Landes gehandelt. Doch tatsächlich wird er am Ende verurteilt, bekommt schwere Strafen. Erst isolierte Einzelhaft und danach wird er sogar in sein Heimatdorf, weit weg von Teheran, verbannt. Er darf da nicht mal sein eigenes Haus verlassen. Er wird ständig vom iranischen Geheimdienst beobachtet. Der Plan der USA und Großbritanniens, also Operation Ajax, ist also aufgegangen. Daraufhin wird der Iran völlig neu strukturiert. Aus der konstitutionellen Monarchie wird jetzt eine Autokratie. Das bedeutet, dass ab jetzt wieder Shah Pahlavi der absolut alleinige Herrscher ist. Es gibt zwar Berater, Unterstützer und auch Meinungen, aber am Ende entscheidet er alles. Für die USA ist das Ganze ein sehr, sehr, sehr großer, wichtiger Schachzug, denn so bekommen sie den Iran zurück als wichtigen Verbündeten gegen die Sowjetunion. Und erneut ist die amerikanische Unterstützung groß. Geld, Waffen, alles Mögliche senden sie in den Iran. Und im Gegenzug bekommen Großbritannien und die USA wieder Zugriff auf das iranische Öl. Pahlavi kann die Verstaatlichung von Mossadegh zwar nicht rückgängig machen, aber das Ganze wird einfach neu aufgeteilt. Unter zwei Parteien. Auf der einen Seite die USA, Großbritannien und ein paar große Firmen. Die alle bekommen zusammen die eine Hälfte des Ölgewinns und die anderen 50% gehen an den Iran. Also jetzt könnte man denken, naja gut, ist ja ein Fortschritt. Ne? Vorher waren es nur 16, jetzt sind es immerhin 50%. Doch die dortige Wirtschaft profitiert vor allem nur in der kleinen iranischen Elite. Also reiche, mächtige Menschen bereichern sich. Das allgemeine Volk leidet weiter. Doch viele iranische Menschen geben in dieser Zeit die Hoffnung nicht auf, vor allem weil sie bemerken, dass der Staat doch wieder sehr viel fortschrittlicher und sehr viel westlicher wird, erklärt auch der Islamwissenschaftler Dr. Tim Epkenhans.
Der Schah hat sehr früh, auch in seinen eigenen Schriften, er hat mehrere Bücher geschrieben über seine politischen Ziele, sehr deutlich gemacht, dass er für eine Modernisierung und grundlegende Veränderung der iranischen Gesellschaft einstehen würde. Und diese sogenannte Weiße Revolution war ein ganz starkes Signal auch in die iranische Öffentlichkeit, dass tatsächlich da eine Transformation beginnen würde.
Diese Transformation beginnt im Jahr 1963. Männer und Frauen bekommen das Recht zu wählen. Und das ist etwas, das zu dieser Zeit nicht mal in vielen europäischen Ländern vorhanden ist. Also zum Beispiel in der Schweiz ist das noch nicht erlaubt. Dazu werden auch im Iran Frauen- und Familienrechte ausgebaut. Also die Gleichberechtigung wird immer stärker etabliert. Jetzt könnte man sich denken, das hört sich doch alles ziemlich gut an. Das denken auch viele Menschen im Iran, aber nicht alle. Vor allem religiöse Vertreter, Konservative Teile der Gesellschaft und ärmere Bevölkerungsschichten empfinden die Reformen nicht als Befreiung oder Modernisierung, sondern als Entfremdung, also dass man sich von seinen eigenen ursprünglichen Werten wegbewegt. Dazu steigt in dieser Zeit die Inflation in ein Level, das für viele nicht mehr auszuhalten ist. Millionen von Bauern haben zwar Land geerbt von ihren Eltern, Großeltern und deren Vorfahren, aber sie haben schlichtweg nicht genug Geld, um das zu bewirtschaften, also um sich Saatgut oder Maschinen zu kaufen. Sie fliehen also in die großen Städte auf der Suche nach Jobs, doch auch da hat die Wirtschaft ziemlich schlechte Bedingungen. Die Lebensmittelpreise steigen teilweise in so astronomische Höhen, dass sich einige das Essen nicht mehr leisten können. Es kommt also erneut wieder zu großen Protesten. Und Pachlevi beginnt sehr hart darauf zu reagieren. Er duldet nämlich keinen Widerspruch. Der iranische Geheimdienst geht auf seinen Befehl sehr brutal gegen Kritiker und Kritikerinnen vor. Menschen werden überwacht, verhaftet, eingeschüchtert. Es gibt Berichte sogar über Folter, über unfaire juristische Prozesse, über Exekutionen, also über Todesstrafen. Und so formt sich also erneut das Chaos im Land. Erneut Demonstrationen. Doch dieses Mal sind sie nicht von irgendwelchen Geheimdiensten aus dem Westen inszeniert. Sie sind echt, sie sind kraftvoll und sie sollen eskalieren. Kapitel 4. Der Schwarze Freitag. September 1978. Teheran, Hauptstadt des Irans. In den Straßen der Stadt sieht man unzählige leblose Körper, Demonstrierende, vom Pahlavi-Regime, dem Schah, erschossen. Und spätestens jetzt ist klar, dass die Lage außer Kontrolle geraten wird. Es kommt daraufhin überall im Land zu Unruhen, zu Streiks, zu brennenden Regierungsgebäuden. Der Bevölkerung reicht dieser Umgang mit Kritik. Das gesamte Land ist im November im Generalstreik, das heißt, alle verzichten darauf zu arbeiten, denn immer mehr Menschen verlieren die Angst. Auf Demonstrationen hört man Sätze wie »Lieber tot als unfrei«. So legt die Bevölkerung den gesamten iranischen Staat lahm. Die Wirtschaft gerät immer mehr ins Wanken und sogar auch die eigene Armee. Einige Soldaten desertieren, also das bedeutet, sie schließen sich dem Widerstand gegen Pahlavi an. Der Schah versucht noch, die Lage zu beruhigen, hält Reden, in denen er Fehler eingesteht. Doch es ist alles zu spät. Die Stimmung gegen ihn kocht immer weiter hoch und dann passiert es. Am Flughafen von Teheran steht eine Maschine. In ihr sitzt Schah Pahlavi. Dann hebt sie ab. Offiziell gibt der Schah an, zur medizinischen Behandlung nach Ägypten fliegen zu wollen, doch das ist eine Lüge. Was er tatsächlich macht, ist zu fliehen, wahrscheinlich um sein eigenes Leben zu retten. Und als diese Nachricht die Bevölkerung erreicht, bricht sie in gigantischem Jubel aus. Es wirkt wie der Befreiungsschlag für das Land. Hunderttausende Iranerinnen und Iraner feiern das Ende des Schahs und damit beginnt im Land ein neues Zeitalter. Erneut ändert sich die Regierungsform. Der Iran wird jetzt von einer Autokratie zu einer islamischen Republik. Heißt Republik, es gibt Wahlen, ein Parlament und einen Präsidenten, aber eben islamisch. Also, dass die Grundsätze des Landes auf dieser Religion fußen. Und damit wandelt sich, wie man sich ja wahrscheinlich schon denken kann, der sehr, sehr lange westlich geprägte Iran erneut sehr. Strenge Kleidungsregeln werden eingeführt, zum Beispiel die Kopftuchpflicht für Frauen. Auch an Schulen oder Universitäten wird die Religion viel stärker in den Mittelpunkt gestellt. Gleichzeitig werden natürlich auch westliche Einflüsse bewusst zurückgedrängt. Musik, Filme, Partys oder auch bestimmte Lebensstile gelten von nun an als unerwünscht oder sogar verboten. An die Spitze dieses Systems tritt nun, nach einem Schah und einem Regierungschef, ein religiöser Vertreter, und es ist ein Rang, den wir hier schon mal gehört haben, und zwar ein Ayatollah. Sein Name Ruhollah Khomeini. Und an der Stelle werden einige von euch wahrscheinlich schon mitgedacht haben, wohin das hier jetzt führt. Denn dadurch, dass sich das Land so weit weg politisch und vom Aufbau her vom Westen entwickelt, entsteht jetzt auch der große Bruch mit den USA. Viele iranische Menschen denken nämlich mittlerweile sehr, sehr negativ über das Land und den Einfluss, den es lange hatte. Eine große, große Wut bricht in vielen offen hervor. Man erinnert sich an die westlichen Angriffe, an die westliche Gier auf iranisches Öl. Und so gipfelt das alles in einem Ereignis, das die ganze Welt erschüttert. Im November 1979 stürmen radikale iranische Studenten die US-Botschaft in Teheran und nehmen amerikanische Diplomaten und Mitarbeiter als Geisel. Als Ayatollah Khomeini das mitbekommt, unternimmt er tatsächlich nichts, denn aus seiner Sicht ist die Botschaft, weil sie ja offiziell amerikanischer Boden ist, kein diplomatischer Ort, wo sich ein Eingreifen in dem Sinne lohnen würde. Besonders angeheizt wird der Angriff übrigens dadurch, dass der geflüchtete Shah Pahlavi vor kurzem in die USA einreisen durfte. Man fühlt sich provoziert, man fühlt sich hintergangen, man möchte ja den Shah bestrafen für das, was er dem Iran angetan hat. So denken viele iranische Menschen damals. Also entsteht dieser offizielle Konflikt. Die Geiselnahme dauert ganze 444 Tage. Sie wird zu einer der größten Krisen und natürlich auch zum Bruch zwischen den beiden Ländern. Auch wenn alle Geiseln am Ende freikommen, das einst freundschaftliche Verhältnis ist längst zerstört. Und auch mit einem weiteren Land verschlechtert sich die iranische Beziehung in dieser Zeit sehr, und zwar mit Israel. Das liegt vor allem am Gaza-Konflikt. Seit vielen Jahrzehnten gibt es dort einen großen, brutalen Krieg zwischen Palästina und Israel. Es geht dabei sehr stark vereinfacht um Land, Rechte und Religion. Der neue Iran, also der neue islamisch regierte Iran, stellt sich auf die Seite der Palästinenser. Vor allem, weil sich Israel immer wieder negativ über den Islam äußert. Also sie sehen einen klaren Gegner muslimischer Interessen in Israel. Und wie ihr merkt, entwickelt sich in dieser Zeit also alles langsam in Richtung Eskalation. Kapitel 5. Von angespannt zu sehr angespannt. In den 80er und 90er Jahren wird die Gesamtsituation zu einem hochexplosiven Schachspiel. Auch die USA beginnen nun neue strategische Allianzen zu knüpfen, und zwar mit Israel. Die Staaten beginnen sehr eng zusammenzuarbeiten, führen gemeinsame militärische Übungen durch. Die USA tun das natürlich vor allem, weil sie im Nahen Osten jetzt einen neuen Verbündeten brauchen. Der Iran beobachtet das Ganze sehr kritisch, und dann folgt auch noch ein Tag, der sich tief in das iranische Gedächtnis einbrennen wird. Es geschieht im Persischen Golf, das ist das Meer im Süden vom Iran, wo auch die aktuell sehr intensiv diskutierte Straße von Hormuz zu finden ist. Dort tobt damals ein Tankerkrieg zwischen dem Iran und dem Irak. Es gibt große Angriffe auf die Handelsschiffe der jeweiligen Länder, also sich gegenseitig. Und natürlich auch die Unterstützer werden attackiert. Und so kommt es auch zu einem Gefecht zwischen iranischen Schnellbooten und einem amerikanischen Kriegsschiff. Die Situation wird sehr schnell sehr chaotisch. Beide Seiten schießen aufeinander. Plötzlich taucht ein Flugzeug am Himmel auf. Die USA sind sich sicher, das ist ein weiterer Angriff der Iraner. Jetzt aus der Luft. Ihr Kriegsschiff zündet also eine Flugabwehrrakete. Doch als sie schon unterwegs ist, wird klar, das war ein gigantischer Fehler. Dann folgt der Treffer. Es ist eine gewaltige Explosion. Von dem Flugzeug bleibt nichts übrig. Getroffen wurde allerdings keine Militärmaschine, sondern ein iranisches, völlig normales Passagierflugzeug. 290 unschuldige Menschen an Bord verlieren ihr Leben. Auch dieser Fall landet vor Gericht, allerdings dauert das Verfahren ganze 8 Jahre. Die USA äußern tiefstes Bedauern, aber sprechen von einem tragischen Unfall. Sie zahlen am Ende 61,8 Millionen US-Dollar an die Familien der Opfer. Für den Iran natürlich ein absolut schwacher Trost. Für sie ist das Ganze ein Kriegsverbrechen, und das Verhältnis war ja vorher schon schlecht zwischen den beiden Staaten, aber jetzt ist wirklich Rock Bottom erreicht. Es kann nicht negativer, es kann nicht von mehr Hass geprägt sein. Dann folgen noch die Anschläge vom 11. September. Nach denen sagt Präsident Bush, dass der Iran neben Nordkorea und dem Irak Teil der Achse des Bösen sei. Also ein absoluter Gegner des Landes. Es kommt daraufhin auch immer wieder zu öffentlichen Diskussionen um das iranische Atomprogramm. Denn man weiß, es werden dort große Mengen Uran angereichert. Eigenen iranischen Angaben nach nur, um Energie zu erzeugen. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, woher das kommt, ist es eigentlich völlig verrückt, denn das Ganze geht auf einen Deal mit den USA zurück. 1953 stellt US-Präsident Eisenhower vor der UN-Vollversammlung das Programm Atoms for Peace vor, also Atome für den Frieden. Ziel ist es nämlich, Atomkraft nicht zerstörerisch als Bombe zu nutzen, sondern als, naja, Technologie für sehr, sehr, sehr effiziente Stromversorgung. Und in dem Deal, den Eisenhower, also den ein amerikanischer Präsident ins Leben ruft, geht es dann darum, dass die USA Ländern, unter anderem auch dem Iran, technischen Support und auch angereichertes Uran zur Verfügung stellen, damit sie selbst in die Kernforschung starten können. Also die USA haben selbst dafür gesorgt, dass der Iran weiß, wie man Uran anreichert und nutzt. Und jetzt, viele, viele Jahre später, werfen vor allem Israel und die USA dem Iran vor, diesen Deal gebrochen zu haben. Also, dass sie jetzt doch damit Atomwaffen bauen wollen. Ja, die Stimmung, ich sag's jetzt immer wieder, die heizt sich extrem auf, aber wir sind mittlerweile schon bei Hunderttausenden Grad Celsius. Denn es kommt zu immer mehr Demonstrationen, zu immer mehr Berichterstattung, zu immer mehr Vorwürfen, mittendrin dann auch um die junge iranische Kurdin Jina Mahsa Amini, die ihr Leben verliert in Polizeigewalt, also in einem iranischen staatlichen Gefängnis. Und der Hintergrund ist, dass sie sich öffentlich gegen den Kopftuchzwang und auch gegen andere religiöse Einschränkungen eingesetzt hat. Das wird natürlich dann auch von den USA genommen als Beispiel, dass man im Iran eingreifen muss. Und im Frühjahr 2024 eskaliert dann der Nahostkonflikt völlig. Israel greift allen Erkenntnissen nach das iranische Konsulat in Syrien an. Daraufhin geraten beide Länder, also Iran und Israel, in einen offenen Konflikt. Der von vielen erwartete Krieg hat jetzt also begonnen. Zu diesem Zeitpunkt unterstützen die USA diesen Konflikt zunächst nur verbal und mit militärischen Lieferungen an Israel. 2025 werden dann iranische Atomanlagen beschossen, erneut mit der Aussage, Zitat, um zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen herstellt. Beweise für diese Waffen gibt es übrigens bis heute keine. Lediglich eine erhebliche Menge angereichertes Uran ist im Iran zu finden gewesen. Die internationalen Atomenergieorganisationen sagen, dieser Besitz ist aber alles andere als ein Beweis für den Bau einer Bombe. Und jetzt wird's nochmal hier zum Ende der Folge richtig absurd, denn am 28. Februar 2026 kommt es ja zu dem, was wir ganz am Anfang geschildert haben. Die USA greifen ohne öffentliche Vorwarnung den Iran an und in einem 8-minütigen Video verkündet US-Präsident Trump den Grund für die Angriffe.
And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
Er sagt, die Botschaft ist ganz einfach. Sie werden niemals eine Atomwaffe besitzen. Dieses Regime wird bald erfahren, dass niemand die Stärke und Macht der Streitkräfte der Vereinigten Staaten herausfordern sollte. Der offizielle Grund für diesen Angriffskrieg ist also, dass man verhindern will, dass der Iran Atomwaffen herstellt. Jetzt kommt aber so ein bisschen anzweifelnd in das Ganze mit rein, dass 2025 von den US-Geheimdiensten, also ein Jahr vorher, ein offizieller Bericht veröffentlicht wird, dass der Iran aktuell keine Nuklearwaffe baut. Also selbst der eigene Geheimdienst sagt das. Trotzdem folgen die Angriffe der USA und auch die Israels auf den Iran. Und damit sind wir im Hier und Jetzt angekommen. Zusammenfassung. Ganz ursprünglich herrscht eigentlich eine sehr freundschaftliche Beziehung zwischen den USA und dem Iran, beziehungsweise Persien, wie das Land früher heißt. Beide Staaten profitieren wirtschaftlich und politisch von ihrem diplomatischen Bündnis. Doch als dann Premierminister Mohammed Mossadegh an die Macht kommt, ändert sich vieles. Er prägt den Iran nationalistischer, also mehr auf die eigenen Interessen bedacht. Unter anderem verstaatlicht er das iranische Öl und nimmt es quasi Großbritannien und anderen westlichen Ländern weg. In dieser Zeit sehen dadurch auch die USA ihre Macht schwinden. Also organisieren sie ihre Geheimdienste, also die der USA und auch die von Großbritannien. Und so sorgen sie gemeinsam für einen iranischen Umsturz. 1953 wird Mossadegh abgesetzt und Shah Pahlavi bekommt mehr und mehr Macht. Er nähert sich wieder westlich an, gewährt Großbritannien und den USA wieder Zugriff aufs Öl und den Handel damit. Doch auch ihm gelingt es nicht, das Land ohne Unruhen zu führen. Immer wieder kommt es zu Veränderungen und Reformen im Land. Und diese neuen Anpassungen gefallen vielen so gar nicht, vor allem religiösen Vertretern und konservativeren Teilen der Gesellschaft. Sie sind gegen eine westliche Orientierung, fühlen sich fremdbestimmt und so kommt es 1979 zur erneuten Revolution. Der Iran wird zu einer islamischen Republik, geführt von Ayatollah Khomeini. Westliche Länder wie die USA, aber auch antimuslimisch agierende Staaten wie Israel werden zu Feinden. In den Jahrzehnten darauf gleicht die Stimmung im Nahen Osten einem Pulverfass. Immer wieder kommt es zu weiteren Konfliktereignissen. Die USA schießen ein iranisches Flugzeug ab, die Nachwirkungen des 11. September, schwere Proteste in Teheran, der eigenen iranischen Hauptstadt, die extrem brutal von vielen Staatsangehörigen niedergeschlagen werden und ein umstrittenes Atomprogramm. Die Folge ist der von vielen erwartete Krieg. 2024 kommt es zu Angriffen zwischen Israel und dem Iran. Und ja, dann wissen wir, was im Februar 2026, also vor ein paar Wochen, wenn dieser Podcast erscheint, passiert ist. Denn die USA greifen zahlreiche iranische Ziele an. Sie töten unter anderem den obersten Revolutionsführer, also den obersten Ayatollah. Der Iran reagiert ebenfalls mit Angriffen auf Israel und auf Staaten in der Golfregion, die mit den USA verbündet sind, zum Beispiel Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Doch etwas Hoffnung liegt am Ende dieser sehr, sehr fordernden Folge, will ich mal sagen, in der Luft. Denn genau jetzt, wo diese Folge erscheint, also am 12. April 2026, ist dank einer Intervention von Pakistan, also einem eigentlich unbeteiligten Land, das für Frieden aktuell vermittelt, ist eine Waffenruhe zwischen den Ländern ausgehandelt worden. Viele hoffen, dass dies das Ende der Kampfhandlungen bedeuten könnte. Und viele iranische Menschen hoffen, dass so vielleicht endlich Stabilität in dieses so vom Chaos zerfressene Land kommt. Oh, Wissensfreunde, das war, ich will jetzt nicht sagen, die intensivste Folge, die wir je gemacht haben, aber definitiv Top 5, also die Vorbereitung, das Einsprechen, das Produzieren, alles war unglaublich intensiv und für uns anstrengend, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also nicht, dass wir das ungern gemacht hätten, aber es war sowas von viel Arbeit und wir sind ganz, ganz gespannt auf euer Feedback dazu und auch auf die Meinungen, die ihr wahrscheinlich zu all dem höchstwahrscheinlich haben werdet. Für uns ist einfach unglaublich wichtig, dass wir die geschichtlichen Hintergründe solcher Konflikte hier gemeinsam klären, also dass man so ein bisschen Ahnung hat, warum alles ist, wie es ist. Und weil es wird ja so viel über den Irankrieg gesprochen. Also lasst alles, was ihr an Feedback habt, da und natürlich auch alles an Fragen, weil das war alles so hochkomplex und so viele Änderungen und so viel neue Reformen in unterschiedlichen Ländern. Also wie gesagt, schreibt alles, was euch unklar geblieben ist. Wir versuchen, das meiste davon dann zu beantworten. Weil das ist ein fundamentaler Konflikt, der hat unglaublich viele Seiten, Fakten, Geschichten und wir sollten sie alle kennen. Wir werden euch übrigens auch wieder ein Update geben, natürlich über die Ereignisse im Iran und ob die Waffenruhe dann tatsächlich auch zu einem Friedensvertrag führt. All das könnt ihr natürlich dann im WhatsApp-Kanal verfolgen, den Link findet ihr immer in den Shownotes. Und wenn es ein großes Update gibt, dann machen wir vielleicht auch nochmal eine zweite Folge über all das hier. Und damit kommen wir jetzt zu euren Nachfragen der letzten Woche. Also mal kurz Themenwechsel, als es um das Unglück vom Dyatlov-Pass ging. Frage Nummer 1 kam dabei von einem Namen, bei dem ich jetzt Schwierigkeiten habe, ihn auszusprechen. CSTACH.CSTA oder wie ich sagen würde, Stracchia, klingt wie eine italienische Eissorte. Aber naja, gut, hier zur Frage. Hi Johnny, was waren denn jetzt eigentlich die leuchtenden Kugeln am Himmel? Und Ich kann leider, so wie ich den Namen nicht aussprechen kann, kann ich hier auch keine richtig eindeutige Antwort geben. Denn in der Gegend gibt es unzählige Theorien zu diesen Phänomenen, die man da am Himmel sieht. Ganz viele Menschen berichten damals ja von immer heller und größer werdenden glühenden orangefarbenen Kugeln. Manche denken an Militärtests, also dass irgendwelche Leuchtkörper erprobt werden. Andere haben aber auch ein sehr seltenes Wetterphänomen im Kopf. Das nennt sich Kugelblitze. Das sind so 15 bis 50 Zentimeter große, oft orange-rötlich glühende Kugeln. Und das Krasseste ist, die sind physikalisch kaum erforscht. Also ganz viele wissen gar nicht, wie die entstehen. Wäre also auch ziemlich passend zu den doch sehr mysteriösen Ereignissen am Djatlovpass. Die zweite Frage kam so häufig wie wahrscheinlich noch nie eine Frage in diesem Podcast. Deswegen sage ich auch gar nicht, wer sie alles gestellt hat. Unter anderem Sen, Fischi, Samu, Jojo, Mara, alle möglichen Leute haben gesagt, wie lassen sich denn jetzt die verlorene Zunge und die verlorenen Augen erklären? Weil, naja, so richtig ist das ja gar nicht zusammenhängend mit einem Schneebrett, also einer Lawine, oder? Und ja, habt ihr absolut recht. Und lange ist es auch ein großes Rätsel für die Forschenden am Djatlovpass. Doch dann ergeben Untersuchungen eine Erklärung, die Sinn ergibt. Denn beide erst Monate später gefundenen Personen, die dann ihre Körperteile verloren haben, werden in einer Schlucht gefunden, in der teilweise fließendes Wasser auch vorhanden ist. Und in einer solchen Umgebung, wenn ein Körper teilweise im Wasser liegt, dann können Körperteile wie Zunge, Augen, Lippen sehr, sehr schnell zerstört werden. Dazu gibt es dann auch in der Region viele kleinere Raubtiere, die ebenfalls für den Verlust verantwortlich sein könnten. Und so schließt sich auch so ein bisschen das letzte Rätsel um die gefundenen Wanderer. Damit kommen wir zur letzten Frage Nummer 3. Sie kommt von Pumba. Johnny, wie wurde der überlebende Wanderer denn darüber informiert, dass die anderen 9 verschüttet worden sind? Und wie hat er reagiert? Ja, das ist auch nochmal eine sehr tragische Geschichte, denn Juri Judin, der ja wegen seiner Krankheit abbrechen musste, erfährt ebenfalls erst durch den Suchtrupp, dass die Gruppe es nicht geschafft hat. Da er damals mit den meisten natürlich sehr, sehr gut befreundet war, reagiert er sehr, sehr emotional. Er erklärt in Interviews, dass er den Vorfall sehr, sehr, sehr lange nicht vergessen konnte, dass er ihn immer wieder wach hält. Er fragt sich, wieso ausgerechnet er der einzige Überlebende der Expedition wurde. Auch Schuldgefühle plagen ihn, denn er denkt, mit ihm wären vielleicht Entscheidungen anders getroffen worden und so hätte man vielleicht dieses tragische Ereignis verhindern können. Und damit, Freundinnen und Freunde, sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Und wer aufgepasst hat, dem wird die heutige Zahl aufgefallen sein. Folge 79. Das bedeutet, nächste Woche kommt Folge 80. Und mittlerweile ist es ja so, dass wir immer, wenn hinten eine Null steht, also alle 10 Folgen, überraschen wir euch. Also mit einem Thema, das uns beschäftigt. Und dieses Mal ist es eins, Alter, darüber wollte ich schon seit Monaten mit euch sprechen. Ich kann nur so viel sagen, sehr, sehr spannend und sehr, sehr heiß. Mehr möchte ich an der Stelle nicht verraten. Wer im WhatsApp-Kanal ist, der weiß schon ein bisschen Bescheid. Mit unserer Surprise-Surprise-Folge hören wir uns also nächsten Sonntag wieder um 23.59 Uhr. Wir haben eine Umfrage am Start, die wir hier schon mal hatten, aber einfach für alle, die neu mit dabei sind, kann natürlich jeder mitmachen. Und bis dahin, also bis nächsten Sonntag, verbleiben wir mit ganz, ganz viel Liebe an euch alle. Schön, dass ihr hier immer so zahlreich dabei seid. Das macht uns immer noch so riesigen Spaß. Also wirklich, ich liebe das alles hier mit euch. Danke, danke dafür und ihr wisst ja, für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.